Ich bete noch einmal mit uns, wir bleiben dazu sitzen. Herr, unser Gott, möchten dir danken, dass wir wissen dürfen, dass du mitten unter uns bist. Herr, und unser Gebet ist, dass du selbst zu uns redest und dass du unsere Herzen weit machst, dass du unsere Herzen weich machst, Herr, und dass wir verstehen, was du uns sagen möchtest. Amen. Genau. Amen. Sascha und ich wechseln uns ab, wir lesen im Philipperbrief fortlaufend und wir haben ja in der Vergangenheit schon gehört, dass der Philipperbrief genannt wird ein Brief der Freude. Also finden wir im Philipperbrief Freude. Das ist, ich glaube, erstmal mangelt es uns daran alle an Freude. Und ich bin davon überzeugt, dass wir alle dahinterher suchen, auf die eine oder andere Art und Weise. Ich glaube nicht, dass es Menschen gibt, die keine Freude suchen. Deshalb ist das ganz entscheidend, was wir hier lesen im Philipperbrief. Und vielleicht können wir unsere Gedanken oder unser Denken, unser Tun danach mal prüfen, was wir unter Freude verstehen und dass wir auch prüfen, ob der Philipperbrief wirklich ein Brief der Freude ist. Weil wenn wir hier im Philipperbrief lesen über Freude, dann ist es nicht, dass das so eine Freude nach der anderen aufzählt, sondern das ist viel mehr, wenn wir das lesen, dass er von einer Freude erzählt. Mir fallen immer so zig alte Lieder ein, wenn ich sowas lese. Und ein Lied, meine Schwester grinst schon wieder, weil die das auch kennt, aber Da ist so viel Theorie hinter. Ich wusste gar nicht, ob ich das überhaupt als Beispiel nehmen darf. Ich habe das gar nicht hier auf meinem Konzept. Aber das heißt, du bist des Herzens wahre Freude. Ja, wir kennen das. Aber manche von uns kennen das von unserem Verstand, von unserem Kopf her. Aber ich will euch sagen, als ich das gesungen habe, war das für mich so weit weg. Und ich hatte ganz andere Freuden im Auge. Und das ist auch hier so im Philipperbrief. Da geht es, du bist des Herzens wahre Freude. Da geht es um Freude. Das ist nicht, wenn ich sage, das ist keine Freude, die so aneinandergereiht wird, dann ist das nicht so, wie wir das zum Beispiel bei den Geissens finden. Da ist das anders. Wer kennt die Geissens? Aus dem Fernsehen? Alle. Ich muss euch gestehen, ich habe gegoogelt, ob ich den Namen richtig schreibe. Wir haben das einmal in Spanien ganz kurz gesehen und ich habe gedacht, was ein Schmarrn, ja. Und bei den Geissens sehen wir ja auch Freude aneinandergereiht eigentlich. Und so stellen wir uns allgemein Freude vor. Und wenn wir dann den Philipperbrief lesen, finden wir da gar nichts von. Bei den Geissens steht ja dann so, die repräsentieren ja ein sorgenfreies Leben, ja. Wer will das nicht? Das ist ja Freude, oder? Sorgenfreies Leben, Karriere, Macht, Geld, Gesundheit. Haben wir schon in der Vergangenheit drüber gesprochen, Hauptsache gesund, das zieht sich ja wie ein roter Faden durch unser Leben und auch durch die Fernsehsendungen. Und als ich den Namen, ich sagte es gerade, von den Geissens gegoogelt habe, ob ich ihn richtig schreibe, damit ich nicht irre, was ich hier sage, kam sofort ein Fenster auf und was sah ich? Nur grinsende Gesichter. Ist doch klasse, oder? Nur grinsende Gesichter. Ich habe das mal hier eingefügt. Die haben erstmal eine eigene Internetseite. Das hätte ich ja eigentlich schon wissen müssen. Und da stand dann schon, oh, ich wollte die Seite nicht aufmachen. Nachher fesselt mich das so, dass ich nicht wieder loskomme. Genau, das war was zum Lachen. Da stand dann schon in dem Google-Abschnitt und ein Hinweis auf Facebook, die Geissens hautnah. Da können Sie miterleben auf Erfolgskurs mit den Geissens. Und dann war noch ein Hinweis, hier geht zum neuen Buch, die Geissens. Also das ist ein unheimlicher Bedarf. Und dann, hier geht es zum neuen Buch, stand da, und dann schon die Geissens, das Malaysia-Gewinnspiel. Super. Ja, das ist doch mal was, oder? Sagen wir ehrlich, wir gucken doch das Zeug auch, ja? Und was fesselt uns denn da dran? Was sehen wir dann? Da sehen wir eigentlich, das ist ein bisschen komisch aufgemacht vielleicht, aber da sehen wir eigentlich jemand, der auf der Sonnenseite des Lebens ist. Ist doch tatsächlich so. Jetzt hör auf. Wir gucken alle dahin und denken, er hat es geschafft. Ich weiß nicht, ob da Autos auch beispielen und so weiter. Kerle gucken nach den Autos, die Frauen vielleicht nach den Schuhen und was die Frau da so anhat und immer Sonne, alles super. Wir sehen jetzt, dass es verschiedene Arten von Freuden offensichtlich gibt. Und die Freude, die hier im Philipperbrief beschrieben ist, das kann diese Freude nicht sein. Kann es eigentlich nicht. Und trotzdem gucken wir schielen alle nach diesem Zeug. Ohne Ausnahme. Und wenn wir die Situation sehen, in der Paulus von Freude schreibt, dann schreibt er den Brief aus dem Gefängnis. Ist doch unglaublich, oder? Aus dem Gefängnis schreibt er uns von Freude. Es ist ja eigentlich erstmal kein Grund zur Freude. Und ich habe mir gedacht, unserem Robert, der wäre spätestens an der Stelle, wo er im Gefängnis gewesen wäre, wäre ihm die Freude vergangen. Und wir sehen, dass es was anderes ist. Und Paulus lässt uns hier trotz oder vielleicht auch gerade wegen seiner Situation im Gefängnis, lässt er uns ein bisschen in sein Herz hineinsehen. Und wir sehen die Freude eines Menschen, der Jesus kennt. Und wir sehen den großen Unterschied zwischen Robert Geissen und seiner lieben Frau, denen das Grinsen früher oder später vergehen wird. Aber dann sind die Kameras längst schon nicht mehr da, wenn ihnen das Grinsen vergehen wird, weil dann ist es out, dann will es keiner mehr sehen. Und wir sehen die Freude von Paulus und mit ihm eigentlich die Freude eines jeden, der an Jesus glaubt, weil diese Freude bleiben wird und diese Freude nichts mit dem Grinsen oder mit der Freude der Geissens gemeinsam hat. Wir sehen, dass das ganz gravierende Unterschiede sind. Deshalb, wenn wir den Philipperbrief lesen und ein Brief der Freude, dann steht da nichts von Sonnenschein und von Yachten. Und Yachten gab es ja doch, damals wird es wahrscheinlich auch schon ein paar gegeben haben, die sich so ein paar schicke Holzschiffe gemacht haben, vielleicht mit einigen Sklaven da drin. Und wir sehen, dass es nichts damit gemeinsam hat. Und die Freude des Paulus, eigentlich aller Christen, ist, wie wir schon im Brief an die Christen in Thessaloniki gesehen haben, ein Umstand. Diese Freude ist ein Umstand, der in einer Person begründet ist, nicht in einer Situation. Und diese Person ist Jesus. Das ist irre, ist das. Das ist uns eigentlich weit entfernt. Wir denken da eigentlich nicht drüber. Wenn wir über Freude nachdenken, haben wir erstmal was anderes im Kopf. Und wir sehen, dass es hier in einer Person begründet ist in Jesus, dass diese Freude eigentlich in allen Christen vorhanden sein muss. Und ich sage eigentlich, ich gehe sehr sparsam mit diesen Wörtern um, weil es ein Anspruch, weil es ein Unterschied ist zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Aber wir wollen uns dieser Wirklichkeit etwas nähern. Weil ich glaube, wenn das ein Unterschied ist zwischen Anspruch und Wirklichkeit, dass das nicht so bleiben muss, dass das zu ändern ist. Nämlich, dann, wenn wir das Lied singen, du bist des Herzens wahre Freude, dass wir es nicht aus unserem Mund mehr singen, sondern dass wir das aus unserem Herzen heraus erkennen, was wirkliche Freude ist. Und wenn wir sehen, ich sagte gerade, bei den Geistern geht auch irgendwann das Licht aus und dann ist die Freude weg. Das ist mehr als wackelig, auf was die Familie Geißen baut. Theoretisch wissen wir das. Also der Unterschied zwischen Anspruch und Wirklichkeit muss nicht sein und es muss nicht so bleiben. Gott zeigt uns hier in dem Philipperbrief, welche außergewöhnliche Stellung wir als seine Kinder haben. Ich sage das nochmal. Gott zeigt uns hier im Philipperbrief, welche, ich benutze das Wort, außergewöhnliche Stellung wir haben. Und da müssen wir uns im Klaren, wir müssen uns das vergegenwärtigen, welche außergewöhnliche Stellung wir als Kinder Gottes haben. Und die Stellung nämlich, dass wir durch Jesus gerettet sind, das sind die Geistens nicht, mutmaßlich nicht. Aber wir sehen, wenn wir die Bibel kennen, wissen wir, solange wir noch leben, solange wir die Geistes noch leben, haben sie die Möglichkeit, diesen Jesus zu kennen und auch in diese Stellung versetzt zu werden. Kolosser 1, Vers 13 schreibt Paulus, dass er hat uns, da zeigt er unsere außergewöhnliche Stellung, die wir als Kinder Gottes haben. Wir müssen uns da im Klaren drüber sein, wenn wir über Freude sprechen. Dass das, was wir hier sehen, vergänglich ist. Aber diese Stellung, in die Jesus uns versetzt hat, diese außergewöhnliche Stellung. Wir werden irgendwann in den ersten und zweiten Petrusbrief mal betrachten. Da sehen wir das noch deutlicher. Wie außergewöhnlich das Leben eines Christen ist. Und in Kolosser 1, Vers 13 hat er uns geschrieben, er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes. Ja, das nenne ich doch mal eine Freude. Er hat uns versetzt aus der Macht der Finsternis in das Reich des Sohnes. Deshalb, wenn wir die Geißens da rumturnen sehen, auch wenn die Sonne scheint, sie sind unter der Macht der Finsternis, sie sind unter der Macht des Teufels. Und die Lichter gehen aus bei den Geißens. Es ist vergänglich. Es ist vergänglich. Ich sehe das tagtäglich. Wenn ich in den Spiegel gucke, denke ich, was bist du vergänglich? Jeden Tag werde ich etwas weniger. Wir lesen, was Paulus uns hier geschrieben hat, zu dem Thema Freude in Philipper 1, Vers 18. Wir waren, Sascha hat ja gemacht bis Anfang Vers 18 und wir nehmen das Ende Vers 18 bis 26. Vers 18 fing dann an mit was tut es und so habe ich das dazu gefügt, Gefängnis hin oder her. Weil das war seine Situation. Ich werde mich auch weiter freuen. Boah. Also Gefängnis hin oder her, ich werde mich auch weiter freuen, denn ich weiß, dass mir dieses zur Rettung ausschlagen wird durch eure Fürbitte und den Beistand des Geistes Jesu Christi. Entsprechend meiner festen Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts zu schanden werde, sondern dass in aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus hochgepriesen wird an meinem Leib, sei es durch Leben oder sei es durch Tod. Vers 21, denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleisch mir Gelegenheit gibt zu fruchtbarer Wirksamkeit, so weiß ich nicht, was ich wählen soll. Ich werde von beiden bedrängt. Mich verlangt danach aufzubrechen, um bei Christus zu sein. Die alte Übersetzung sagt, indem ich Lust habe abzuscheiden. Ich bin bei Vers 23. Mich verlangt danach aufzubrechen, um bei Christus zu sein, was auch viel besser werde. Aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Weil ich davon überzeugt bin, so weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen sein werde, zur Förderung und zur Freude im Glauben. Damit ihr umso mehr zu rühmen habt in Christus Jesus um meinetwillen, weil ich wieder zu euch komme. Wir teilen das auf, dies, was wir gelesen haben. Wir sehen dreimal Freude hier in diesen wenigen Versen. Auch wenn wir sitzen und denken, wenn das von Abscheiden und vom Tod die Rede ist, wie kann der Typ da von Freude reden? Und er sagt hier drin, ich freue mich, weil eins ist Paulus gewiss. Die Freude, ich sage es nochmal, ist nicht von Umständen bestimmt. In den Umständen werden ihm manches Mal die Tränen die Backe runtergelaufen sein, wenn er im Knast saß. Wir lesen in der Apostelgeschichte, dass sie ihn in einen Stock gesetzt haben. Wisst ihr, was das ist, ein Stock? Kommen die Hände und der Kopf kommen in so ein Holzgestell, da werden rechts und links Schrauben rein und dann hängt der so in dem Dingen. Wir müssen zuhören, was Paulus uns hier schreibt. Wenn er in so einer Situation von Freude spricht, wo uns die Freude oft abhanden gekommen ist, manchmal sogar fehlt, wo wir nicht im Stock sitzen, eigentlich in ganz anderen Situationen. Die Begründung, was dahinter steckt, das ist interessant. Paulus sagt, ich weiß, ich bin in Gottes Hand, denn ich weiß, dass mir dies zur Rettung ausschlagen wird. Kommen wir gleich nochmal zu. Also Paulus ist sich gewiss, auch in dieser Situation ist er in Gottes Hand. Wir haben im Jesaja geschrieben, das lesen wir, dass Gott seine Kinder in seine Handflächen eingezeichnet hat. Ich habe hier vorne habe ich mir einen kleinen Zettel in meine Bibel gemacht, weil ich diesen Vers immer vergesse. Jesaja 49, Vers 10 steht da drauf. Da finden wir das, dass er uns in seine Handflächen eingezeichnet hat. Das heißt, Paulus weiß ganz genau, wo ich auch bin. Ich bin in Gottes Hand. Gott hält seine Hand über mir. Und aus dieser Hand, aus der Hand Gottes, wird mich niemand rauben. Das geht nicht. Wenn ich ein Kind Gottes bin, bin ich in seiner Hand. Und daraus resultiert Freude. Sicherheit. Wo könnte ich sicherer sein als in Gottes Hand? Johannes 10, Vers 28. Ich gebe ihnen ewiges Leben, sagt Jesus. Und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Ihr müsst das lesen, der 29 und 30 ist einfach genial. Johannes 10, Vers 28. Darauf baut der Paulus. Und dann sitzen wir hier und mögen vielleicht denken, ja, das ist das vielleicht nur Theorie. Und wir sehen in Paulus einen Menschen, an dem das getestet wird. Das ist der Testfall Paulus, kann man sagen, weil Paulus hält auch in der Praxis daran fest, was er vorher im Glauben geschrieben hat. Paulus hält daran fest, Johannes hat Paulus nicht geschrieben. Aber das kannte er wahrscheinlich schon. Paulus hat aber vorher geschrieben, in Römer 8, Vers 36, um deinetwillen, da kommt ein Zitat erstmal aus Psalm 44, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Das war seine Situation. Paulus. Er hat vorher in Römer, zu den Römern hat er das vorher schon geschrieben, dass es uns nicht immer so gut geht. Und ich sagte es in der Vergangenheit schon, die ersten Christen sind ja alle, fast alle eines gewaltsamen Todes gestorben. Ja? Also das war die Situation. Und dass Paulus im Knast war, war gar nicht ungewöhnlich. Um deinetwillen werden wir getötet, den ganzen Tag wie Schlachtschafe sind wir geachtet schreibt er in 36, Psalm 44, 24. Da zitiert er diesen Vers. Aber ich bin in dem allen, Moment, ich muss das mal eben selbst lesen. Ich hatte es mir ausgedruckt, ich will mal eben gucken. Römer 8 lesen wir, wir können das mal eben aufschlagen. Römer 8, Vers, ab Vers 37, da schreibt Paulus uns, vielleicht Timbin oder irgendwie ein Licht, ist dann immer ein Lichtschalter, dass ich was sehe. Römer 8, Vers 37, aber in allem überwinden wir weit. In allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Also Gefängnis, Lebensgefahr, kein Grund zur Freude, aber, schreibt Paulus, wir überwinden weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, und jetzt kommt das, was wir nur theoretisch kennen, aber was, wo Gott uns reingucken lässt, wie das wirklich funktioniert. Aber ich bin gewiss, schreibt Paulus, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, das waren die staatlichen Gewalten, wo Paulus da war, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden mag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Da sehen wir, was Paulus dazu getrieben hat, dass es ein Brief der Freude ist. Denn er war sich gewiss, niemand wird mich aus der Hand des lebendigen Gottes rauben. Und er war sich gewiss, ich bin in seiner Hand und deshalb vertraue ich darauf, was Gott geschrieben hat. Das Vertrauen des Paulus können wir ganz einfach finden in Apostelgeschichte 24, Vers 14. Das zeigt er uns, was für ein Vertrauen er hat. Er sagt, und ich glaube allem, was geschrieben steht. Er sagt, ich glaube das, was die Väter in den 5 Büchern Mose und den Psalmen und den Propheten geschrieben haben. Und dann natürlich auch das, was danach kommt. Wir sehen das endgültige Wort, sehen wir in Offenbarung an der letzten Wort, dass das ein für alle Mal abgeschlossen ist. Apostelgeschichte 24, da sehen wir, worauf Paulus vertraut hat. Auf das Wort, auf Gott vertraut. Paulus war sich hier an dieser Stelle sicher. Das kommt jetzt noch dazu. Er war sich sicher, er kommt aus dem Knast wieder raus. Wenn wir im Vers 19 lesen, denn ich weiß, dass mir dies zur Rettung ausschlagen wird, dann geht es die Rettung aus dem Gefängnis. Warum er sich da an dieser Stelle sicher war, kann ich nicht sagen, lässt die Schrift eigentlich auch offen, aber er war sich sicher. Er vertraute voll auf Gottes Allmacht natürlich. Und wir sehen das, wir können in der Apostelgeschichte nachher lesen, müsst ihr zu Hause mal machen, wie das gewesen ist. Hat sich aufgetan, das Tor. Die Türen sind dann irgendwann aufgegangen. Und darauf hat er vertraut. Weil er vertraute, das war sich so sicher, weil er auf das Gebet und die Fürbitte der Menschen in Philippi vertraut hat. Deshalb war er sich sicher, dass er da aus dem Gefängnis wieder rauskam. Und da geht es darum, das können wir lernen, dass wir das wirklich ganz praktisch anwenden. Dass wir wissen, was können Menschen mir tun, schreibt er an anderer Stelle. Ich bin in Gottes Hand, dass wir das wissen. Nicht theoretisch, praktisch wissen. Und wenn wir lesen das nachher, ob im Leben oder im Tod, das ist wurscht. Ich bin ganz feste in Gottes Hand und ich vertraue auf den Zusagen, die Gott mir gemacht hat. Ich will euch von meinem Misstrauen sagen. Wir hatten ein Beispiel vor 14 Tagen, vielleicht war es auch vor einer Woche, hörten wir von einem Professor ein Beispiel. Der war mache das aus meinem Erinnerungsvermögen, der war in Bulgarien und Da war einer, der hatte welche zur, so wie wir, eine Gemeindeversammlung und hatte die alle eingeladen zum Mittagessen. Und das war ein Fischer. Und der ging jetzt immer raus zum Fischen. Das Meer ist voll Fische da unten. Wer schon mal da in dieser Nähe war, das ist eine wunderbare Natur. Und eigentlich ist das da kein Ding zu angeln, Fische zu fangen. Und wie das dann so war, kam er mit zwei Fischen nach Hause. Und die Gemeinde kam und wollte bei ihm essen. Er machte vorher die Fische fertig und hatte zwei Fische, hatte im Eimer, holt die raus, macht die Fische. Und das war's dann, der gebraten. Und dann ging er wieder zurück, da waren noch Fische in dem Eimer. Er sagt, was ist das denn? Rausgenommen, die wieder gebraten. Jetzt ist es so gewesen, dass er die ganze Gemeinde mit den Fischen versorgt hat, aus diesem Eimer. Er hatte aber eigentlich nur zwei gefangen. Jetzt sitze ich genau wie ihr in der Reihe und denke, was ein Schmarrn. Das war mein erster Gedanke. Ja, sollen wir doch nicht so ein Zeug erzählen. Und dann habe ich mich geschämt für meinen Gedanken, weil in Johannes lesen wir, dass Jesus das genau so gemacht hat. Er hat es genau so gemacht. Er hat mit drei Broten und zwei Fischen der 5000 Menschen gespeist. Und sie haben nachher 12 Körbe aufgesammelt. Brot, Krumm, 12 Körbe. Das ist das Versprechen des lebendigen Gottes, worauf wir vertrauen können. Und deshalb wissen wir, wesen von unserem Kopf her. Ich bin in Gottes Hand. Gott kümmert sich um mich, auch wenn alles anders scheint. Wir können mal nachlesen, die Geschichte mit den Fischen, nicht die aus Rumänien. Das hatte der Herr Gitt uns erzählt. Das stand hier nicht in der Bibel, aber die Geschichte mit Jesus und den Fischen steht in Johannes 6, Vers 11. Können wir nachlesen. Und da sehen wir so ein ganz klein bisschen, hier sehen wir ein ganz klein bisschen den Ursprung von der Freude des Paulus. Der Ursprung ist Jesus und der Ursprung ist die erste Frage, ich bin in Gottes Hand. Ganz gewiss, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben mich scheiden wird von der Liebe Christi, weder hohes noch tiefes noch irgendein anderes Geschöpf, schreibt er, uns scheiden mag von der Liebe Christi. Das dürfen wir als seine Kinder wissen. Und diese Überzeugung, dass er in Gottes Hand ist, ist hier trotz, das müssen wir uns auch mal ansehen, trotz widrigen oder widrigsten Umständen, diese Überzeugung ist trotz widrigsten Umständen und die gerät nicht ansatzweise ins Wanken. Sie fest, er schreibt hier, feste, spricht hier im Vers 20 von einer festen Erwartung und von einer Hoffnung. Feste Erwartung und Hoffnung. Jesus, weiß Paulus, aus seiner Geschichte, hat sein Leben für meins gegeben. Und jetzt gehört mein Leben ihm für immer. Ein für allemal. Selbst, wir kennen das ja, selbst also bei konventionellen Ehen, die versprechen sich ja, dass sie zusammenhalten in guten wie in schlechten Zeiten. Und so ist das Verhältnis auch zwischen Jesus und mir. Oder dir, wenn du ein Kind Gottes bist. In guten wie in schlechten Zeiten stehe ich zu Jesus und Jesus steht zu mir. Das heißt es, sei es durch Leben oder durch Tod. Jesus stand zu Paulus, und dessen war Paulus sich gewiss, stand zu Paulus immer im Gefängnis, in Seenot, in Verfolgung, in allem. Jesus stand immer zu ihm, immer. Und Jesus steht auch immer zu dir und zu mir. Das ist der Trost und das ist die wirkliche Freude. Wenn alles gegen dich scheint, das ist die Freude. Wenn alles gegen dich scheint, egal, wenn ihr Kinder Gottes seid, wenn alles gegen euch scheint, Jesus steht zu dir. Immer. Es kann Es mögen dich Leute beschimpfen. Jesus steht zu dir. Du kannst in der tiefsten Sünde stecken. Jesus steht zu dir. Das ist diese Beziehung, die wir haben dürfen. Und das ist der Grund unserer Freude. Diese Gewissheit, versteht ihr das? Das ist der Grund. Und da können der Geistens, die können die Geistens, das ist ein Zirkus, ist das. Jesus steht zu dir immer, wenn alles gegen dir scheint. Und das sagt Paulus, und selbst im Tod. Oder wahrscheinlich gerade im Tod. Jesus steht zu dir. Jesus, als er ans Bezahlen unserer Sünden ging, ja, unsere Sünde musste ja weg, ist klar, kennen wir, als er ans Bezahlen unserer Sünde ging, hat Jesus nicht gesagt, den kenne ich nicht. Das war Petrus, der gesagt hat, den kenne ich nicht. Jesus hat gesagt, ich bezahle für ihn. Großer Gott, ich bezahle die Sünde für ihn. So stand Jesus sowieso schon einmal zu uns. Und so steht Jesus sowieso zu uns. Er hat uns bezahlt. Größere Liebe, lesen wir, hat niemand. Da sehen wir, wie das geht. Auch wie praktisch das wird, dass Jesus zu uns steht. Ich gesagt, ich gebe, wir singen ein Lied, für mich gingst du nach Golgatha. Für mich bist du am Kreuz gestorben. Für mich, als bezahlende Sünde ging, ist er gegangen für uns ans Kreuz. Er hat nicht gesagt, ich kenne den nicht. Er hat für unsere Sünden bezahlt mit seinem Leben. Und ab dem Moment, wenn wir das glauben, wenn wir diesen Moment glauben, das hat Paulus auch erlebt, dann ist das Verhältnis zu Gott geklärt für immer. Ein für allemal. Und dann dürfen wir sicher sein, dass wir diese Freude haben. Dass wir diese Freude bekommen dürfen. Sind in Gottes Hand für immer. Weil Jesus bezahlt hat. Es gibt Ich will euch das ganz kurz sagen, trotzdem. Es gibt eine Geschichte von einem russischen Zaren, ja. Das ist so als Beispiel für diesen heiligen Gott gibt es ein Beispiel von einem russischen Zaren, in dessen Reich, Anna, das stimmt wahrscheinlich, ist wahrscheinlich nur eine Geschichte, in dessen Reich brauchten die Türen nicht abgeschlossen werden. Da war alles okay. Da war alles in Ordnung. Und dann auf einmal wurde was geklaut. Da kam Sünde rein. Versteht ihr? Da hat einer was geklaut. Dann sind die da nach dem Zaren gegangen und haben gesagt, hier ist was geklaut worden. Ja, was machen wir denn jetzt? Können wir ja nicht einfach so tun, als wäre nichts. Ja? Da wird ja nachher wieder was geklaut und wieder und wieder und wieder. Und auch der Friede ist ja vorbei. Und der russische Zar sagt, das soll gefunden werden und bestraft werden. Wir wollen den Dieb auspeitschen. Und es vergehen einige Wochen und dann kommt einer zu ihm und sagt, wir haben den Dieb gefunden. Und tja, dann sagt der Zar, so leid wie mir das tut, dann müssen wir den bestrafen. Wird der auf die Erde gebunden, mit dem Kopf nach unten. Und dann kommt der Richter und das ganze Volk guckt zu. Der Zar kommt und guckt und es ist seine Mutter. Das reißt ihm das Herz raus. Und er hat sein Wort gesagt, um Friede zu halten, musste bezahlt werden. So ist das mit Gott auch, um Friede zu halten, um Frieden zu kommen mit den Menschen, musste bezahlt werden. Und dann gucken auf den Zaren und gucken gespannt, was jetzt passiert. Lässt er zuschlagen, schlägt er seine Mutter, macht das nicht, ist ein schlechter Führer. Und der Scharfrichter holt aus und der Zar ruft Stopp. Und jetzt denken alle, was macht er? Und dann legt der Zar legt sich auf seine Mutter und lässt die Mutter dann bestrafen. Das ist Jesus. Versteht ihr? Da hat er sich auf die Mutter gelegt. Ich wollte das eigentlich mit Tim demonstrieren, aber ich habe mit ihm nicht gesprochen. Er hat sich auf die Mutter gelegt und die Schläge trafen den Zaren selbst. Ist das nicht ein gewaltiges Beispiel? Und so ist das mit Jesus, mit unserer Sünde. Das meint er damit. Deshalb weiß Paulus, ich bin in Gottes Hand, weil das hat er für mich getan. Das hat mein Herr für mich getan. Der hat sich auf mich gelegt, im übertragenen Sinne. Und dann haben sie den Zaren ausgepeitscht mit 20 Hieben. Und eins können wir wissen. Die Mutter, die wusste, dass der Zar, dass ihr Sohn in allen Dingen zu ihr steht. In allen. Das war doch klar. Wenn irgendwas war in dem Reich, das war doch klar. Das größeren Beweis konnte der Zar doch gar nicht geben, dass er seine Mutter lieb hat. Und größeren Beweis konnte Gott uns gar nicht geben, dass er uns lieb hat. Dass er sich selbst gegeben hat. Er wurde nicht nur ausgepeitscht, er wurde gekreuzigt. Und er hat bezahlt mit seinem Leben. Er hat das Gericht bezahlt. Und das ist Freude. Nicht das Auspeitschen, aber die Freude, dass jemand bezahlt hat. Wir sehen, dass ein Unterschied ist. Der Freude, die wir hier im Philipperbrief finden, und die Freude über neue Autos und neue Schuhe. Oder was weiß ich. Diese Freude, die wir hier finden, ist aus der Errettung der Macht des Finsters. Sind es bei dir Taschen, Sabine? Tut mir leid. Die Freude über die Errettung, wir haben es vorher gelesen, ist aus der Macht der Finsternis. Die hat Paulus in sich getragen. Und hier auch die Freude über die Rettung aus dem Gefängnis. Und an dieser Freude schließt sich sofort die nächste Freude an. Aus dieser Freude, dass er gerettet ist, für immer, dass er in Gottes Hand ist, für immer. Aus dieser Freude entsteht die nächste Freude, die wir hier finden. Die nächste Freude, die wir finden, ich freue mich auf das, was noch kommt. Weil Jesus hat gesagt, dass er nicht am Ende ist mit uns, dass er uns zu sich holen wird. Das finden wir unter anderem in Johannes 14 auch, Vers 2, meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich es euch gesagt haben. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wunderbare Perspektive, wunderbare Freude. Ich freue mich, sagt Paulus, auf das, was noch kommt. Nämlich, er sagt es hier, bei Christus zu sein. Und das ist das Ziel und der Höhepunkt im Leben eines jeden Christen. Das ist das Ziel, bei Christus zu sein. Da haben wir gar keine Ahnung von, was da passiert. Das ist Freude, die durchhält. Und deshalb, um bei Christus zu sein, um bei Gott zu sein, deshalb hat Jesus da gehangen. Deshalb hatten sie ihn bestraft, statt uns. Also damit wir sein können, wo er ist, in der Ewigkeit, bei Christus zu sein. Höhepunkt im Leben eines jeden Christen. Und deshalb, nicht nur für Paulus, sondern für alle Menschen, die glauben, dessen Sünden von Jesus bezahlt worden sind, Gewinn. Deshalb ist dieser Moment für alle Gewinn. Alle. Wir haben Angst vor dem Tod. Sind sie auch so angelegt, ist auch richtig. Aber es ist ein Gewinn. sagt Paulus, weil er wird bei Christus sein. Und ob der Moment deines Todes ein Gewinn ist oder ein Verlust, das ist am Kreuz entschieden worden. Ob das Gewinn oder Verlust ist, ist am Kreuz entschieden worden. Und er wartet auf deine Antwort. Du sagst, ja, Jesus, ich will. Ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Das ist der Gewinn. Das ist der Gewinn. Nicht irgendein Zeug, keine Gottesdienstbesuche, keine guten Werke, das Körbchen, das kann so überquellen. Das ist alles Blödsinn. Das ist kein Gewinn. Gewinn ist, dass Jesus gestorben ist für dich. Und wie gesagt, das Kreuz von Jesus, die Tatsache, dass Jesus am Kreuz gestorben ist für deine Sünde und für meine natürlich auch, die Jesus nicht begangen hat, deine und meine Sünde, nicht die Jesus begangen hat, der hat keine Sünde, es wurde keine Sünde war bei ihm gefunden worden und keine Lüge, kein Trug in seinem Mund. Das wird dich im Angesicht des Todes, diese Tatsache des Kreuzes, wird dich im Angesicht des Todes anklagen oder freisprechen. Es wird dich anklagen oder freisprechen. Es ist das gleiche Ereignis. Die gleiche Situation des Kreuzes wird dich anklagen oder freisprechen. Wir lesen im 2. Korinther 2, es ist ein Geruch vom Tode zum Tode, den anderen aber ein Geruch vom Leben zum Leben. Die nicht glauben, werden durch das Kreuz verurteilt. Zum Tode. Und die glauben, zum Leben. Es hängt davon ab, ob du das Geschenk der Vergebung angenommen hast oder nicht. Es hängt davon ab, ob du glaubst oder nicht. Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der viel Geld gibt, in den Himmel kommt. Steht da gar nicht. Jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und wenn du das glaubst, dann wird es bei Christus weit besser sein. Und dann haben wir eine Freude in uns, die andere, die nicht glauben, nicht kennen. Die kennen diese Freude nicht. Ist völlig natürlich. Paulus war nicht depressiv und war nicht lebensmüde, als er das geschrieben hat. Sondern seine Sehnsucht nach Jesus, nach dieser völlig heilen Welt, nach dieser völligen Gemeinschaft mit dem, der sein Leben für ihn gegeben hat, die war so stark, dass er am liebsten sofort aufgebrochen wäre zu ihm hin. So stark war die Liebe präsent, so groß war die Sehnsucht. Aber er sieht, lesen wir hier noch eine Aufgabe, er sieht noch eine Aufgabe, die vor ihm liegt und stellt seinen eigenen Wunsch, bei Christus zu sein, etwas zurück. Er hat die Sehnsucht in sich, aber er sagt, nein, ich habe noch eine Aufgabe hier. Und wir sehen nachher, die Aufgabe ist auch wieder Freude, ist eine freundliche Aufgabe, ist eine schöne Aufgabe. Sonst hätte Paulus vielleicht gebetet, dass Jesus ihn abruft, dass er sagt, wir können uns das vorstellen, wenn er da im Stock hängt und sagt, wenn er dann gebetet hätte, ach Herr, lass es doch genug sein jetzt. Hol mich doch nach Hause. Ich habe doch diese herrliche Freude bei dir. Hol mich doch nach Hause. Wir würden das verstehen, wenn man da im Knast steckt. Aber er hat es nicht gesagt, weil er sich zurücknimmt und weil er die Notwendigkeit sieht, noch zu bleiben. Mit Freude, wieder mit Freude vor sich. Er sieht, dass er im Leben noch fruchtbar wirken kann und sagt, es kommt die dritte Freude hier in diesem Abschnitt. Ich freue mich, dass ich euch im Glauben stärken kann. Er sagt jetzt nicht, wenn ich jetzt hier wieder rauskomme, dann will ich mir erstmal noch ein paar schöne Jahre machen. Jetzt bin ich schon so alt. Wenn ich jetzt hier aus dem Knast komme, dann fahre ich jetzt hier noch die paar Kilometer zum Mittelmeer und lege mich da mal ein bisschen in die Sonne. Ich habe ja nur wirklich genug getan, hören wir ja so oft, ja? Nee, jetzt nicht von Paulus, aber wir hören das ja so oft. Wenn ich in Rente bin, dann will ich noch viel reisen, mehr Zeit im Garten verbringen oder was auch immer. Und wir gucken,
Wo Paulus seine Freude drin findet. In Vers 25 sagt er, weil ich davon überzeugt bin, so weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen sein werde zur Förderung und Freude im Glauben. Wir sagten das gerade schon, die Lebensfreude von Paulus ist begründet in seinem Glauben. Das ist die Lebensfreude von Paulus. Und das ist geprägt von dieser festen Überzeugung, ich bin sein Kind. Ich bin ein Kind Gottes. Jesus hat mich gerettet. Ich bin in seiner Hand. Ich darf den lebendigen Gott jetzt Vater nennen. Schreibt er uns auch im Römer. Das ist der Abba Vater. Das ist ein Fremdwort. Lieber Vater. Dass wir Papa zu ihm sagen dürfen. Und der Lebenssinn von Paulus besteht jetzt nicht darin, an den Strand zu gehen, in der Sonne zu liegen, sondern anderen Menschen diese Freude zu vermitteln. Wie macht er das? Indem er ihnen von Jesus erzählt. Er sagt, hier, das ist der Jesus. Der hat euch gerettet. Der hat euch rausgeholt aus der Macht, der Finsternis. Allein dieser Kolosser 1, das ist schon eine Predigt wert. Wenn wir rausgerissen worden sind aus der Macht der Finsternis. Gläubig. Die Freude des Evangeliums will Paulus weitergeben. Das macht ihm, das füllt, das ist sein Lebenssinn. Gläubig machen kann Paulus auch keinen. Gläubig machen kann Paulus keinen. Aber er kann die Freude vermitteln und sagen, ey, guck mal, was in meinem Leben ist. Ich habe eine lebendige Hoffnung, dass ich bei Christus sein werde. Das ist mein Ziel. Jedoch kann Paulus und können auch wir mit Beispielen aus unserem Leben und mit den Versprechen, welche Gott uns gegeben hat, Menschen im Glauben stark machen. Das ist der Lebenssinn. Und dadurch, dass wir das weitergeben, können wir wirkliche, echte Freude in das Leben anderer Menschen bringen. Ich habe es euch schon mal ansatzweise erzählt. Als ich Christ wurde, habe ich gesagt, ich schlafe lieber unter der Brücke in Zukunft, als ich diesen Jesus nochmal loslasse. Da habe ich eine Freude bekommen, die jetzt, ich denke, das ist jetzt, ist auch egal, ist eine Zeit her, vielleicht 15 Jahre. Das war die Freude. Nicht mein 500er. Das war nicht die Freude. Nicht meine Firma. Auch nicht meine Familie. Das war nicht die Freude. Jesus war meine Freude. Und deshalb werde ich nicht müde, davon zu erzählen. Du bist des Herzens wahre Freude. Paulus schreibt das in Vers 26, damit ihr umso mehr zu rühmen habt in Christus Jesus, um meinetwillen, also als Beispiel, weil ich wieder zu euch komme. Ihr werdet Gott, sagt er, das ist meine Aufgabe jetzt. Euch die Freude zu vermitteln. Ihr werdet Gott noch mehr ehren. Ihr werdet euch über den heiligen Gott noch mehr freuen, wenn ihr seht, wie er in der Zeit der Gefangenschaft für mich gesorgt hat. Das ist die Freude. Guck mal hier. Hier ist Paulus. Ich, was sollen die geguckt haben, als er auf einmal wieder in der Gemeinde gestanden hat. Ja? Er sagt, ich bin doch Paulus. Für mich habt ihr doch gebetet. Und jetzt guckt doch hier. Alles hat gegen mich gesprochen. Normalerweise hätte ich umkommen müssen im Knast. Und warum bin ich hier? Jesus hat mich gerettet aus dem Knast. Er hat mich wieder rausgeholt. Warum? Weil ihr für mich gebetet habt. Weil der Heilige Geist sich für mich verwendet hat. Deswegen müssen wir unbedingt mal Apostelgeschichte lesen, wie das abgegangen ist. Wie Paulus aus dem Gefängnis wieder rausgekommen ist. Gewaltig. Und so wurde das ganz praktisch auch wieder, was Paulus hier geschrieben hat. Damit der Christus umso mehr rühmen wird, weil ich wieder zu euch komme. Da, auf einmal stand Paulus wieder in der Gemeinde. Ja. Welche Freude. Christi, die Christen, die Paulus da gesehen haben, das hat ihren Glauben bestätigt, ihre Gebete bestätigt, ihre Freude wird groß gewesen sein, als sie gesehen haben, wie der lebendige Gott Paulus aus dem Gefängnis wieder herausgebracht hat. Das zwingt uns zu der Frage, ganz kurz noch, was ist unser Lebensmotto? Was ist unsere Freude? Was ist unser Lebensmotto? Ist das das gleiche wie bei den Geißens? Aber wir haben heute so ein ganz klein bisschen den Unterschied gesehen. Aber was ist dein Lebensmotto? Ist es das gleiche wie bei den Geißens, dass wir jetzt ein paar schöne Jahre noch haben, die Jungen vielleicht noch mehr als die Älteren, ein paar schöne Jahre noch haben und dann irgendwann zähneknirschend sterben? Ist das dein Lebensmotto? Ist das deine Freude, dass du jetzt noch ein paar schöne Jahre hast? Und dann fragen wir uns, kann das dauerhafte Freude sein? Ich habe es anfangs gesagt, bei Geistes geht das Licht irgendwann aus. Hundertprozentig. Ich weiß nicht, wie die sich fetzen, wenn die Kameras weg sind. Ich glaube, das geht auch während den Kameras nicht immer ganz gut, oder? Wie ist das? Kennst du Sascha? Komm, du kennst doch sowas. Tu doch so. Das war die richtige Antwort. Also Sascha kennt es nicht, der fährt nicht so oft wie in Urlaub. Gut, aber die Frage ist offensichtlich. Was ist die dauerhafte Freude? Und jetzt kommen wir noch zu einer Antwort. Wie kommt man, eine Frage stellen wir uns und noch eine Antwort. Wie kommt man zu solch einer Freude und zu solch einem Lebensinhalt, wie wir bei Paulus finden? Ist ja eigentlich erstrebenswert, oder? Im Knast zu sein und von Freude zu sprechen, da hat uns ja keine, hat sie jetzt nicht mehr, ich schreibe euch mal ein Märchen aus dem Knast, ja? Hat er ja nicht geschrieben. So, das ist ja doch was, wo wir uns alle nachsehen. Das hätte die Geistessendung schon lange abgesägt. Oder die vielen anderen. Paulus schreibt, ich werde das nicht weiter auslegen, wir kommen da noch zu, in Philipper 3 schreibt er, aber was mir Gewinn war, habe ich um Christi willen für Schaden geachtet. Das muss ich doch noch mal ganz kurz eben erklären, wir werden das nachher etwas tiefer noch erklären. Dass, wenn er sagt, was mir Gewinn war, habe ich um Christi willen für Schaden geachtet, das war nicht zwingend schädlich, was ihm Gewinn war, aber Jesus Christus hat das so weit übertroffen, dass das andere nichts mehr war. Das war so wie zu Zeiten von Salomo, wie ich schon mal erzählt habe, dass Silber nichts war. Heute ist das Silber schon wertvoll. Und der Salomo, der hatte so viel Gold, da war Silber wie Dreck. So ist das zu verstehen. Was mir Gewinn war, habe ich um Christi willen für Schaden gehabt. Die Liebe Gott, als er mit Christus, mit Jesus die Begegnung hatte, das alles übertroffen. Vers 8, ja wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber, jetzt der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe, und ich achte alles für Dreck, dass ich Christus gewinne. So kommen wir zu einer wirklichen Lebensfreude. Das heißt, dass wir Christus erkennen, immer mehr, und dass wir sehen, dass alles andere darunter heiße Luft ist. Gar nichts. Jesus allein. Soweit.